Schlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenstein.
Herzlich willkommen zur Folge 152 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Und ich denke, in dieser Folge wirst du ganz viel lernen, nämlich von der Neurowissenschaftlerin Dr. Manuela Macedonia. Wenn du die Folgen meines Podcasts kennst, dann kennst du auch ihre Interviews. Ich habe sie ja schon 5-mal interviewt. Und diese sind alle extrem hörenswert und da kann man ganz viel mitnehmen daraus. Zum Beispiel bei ihrem Buch Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke. Ein ganz tolles Buch, finde ich. Da geht es darum, wie sich Bewegung auf deine Gehirngesundheit auswirkt. Ganz tolle Erkenntnisse. Oder das Buch Iss dich klug. Da geht es auch schon um Ernährung und da verrät sie uns schon, welche Ernährung unserem Gehirn gut tut. Und in ihrem neuen Buch Koch dich klug erklärt sie dir genau, welche Rezepte, welche Zutaten es braucht, damit dein Gehirn gesund bleibt. Manuela Macedonia verbindet in diesem neuen Werk erstmals ihre wissenschaftliche Expertise über das Gehirn mit ihrer tiefen Liebe zur Küche ihrer Heimat, dem idyllischen Aostatal. Sie zeigt, wie sich zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren und andere kulinarischen Wohltaten so kombinieren lassen, dass sie nicht nur herrlich schmecken, sondern dass sie auch unsere mentale Vitalität unterstützen. Freue dich auf dieses Gespräch voller inspirierender Gedanken, praktischer Tipps und faszinierender Einblicke in die Funktionsweise unseres Gehirns. Und natürlich darauf, wie genussvolles Essen zu einem echten Brain Booster werden kann, für mehr Wohlbefinden, Klarheit und Vitalität bis ins hohe Alter. Bevor wir aber richtig reingehen in dieses Interview, möchte ich dir noch einen Fortbildungstipp ans Herz legen, der kaum zu toppen ist. Die folgende Situation kommt dir sicher bekannt vor. Du trainierst hart, aber deine Leistungssteigerung stagniert. Die Ursache liegt nämlich oft in der Wechselwirkung von Psyche und Physiologie. Denn der Kopf entscheidet, wie der Körper belastet wird. Gerät diese Steuerung aus dem Gleichgewicht, kippt sowohl die Leistung als auch die gesamte Regulation. Erfahre, wie du dieses System optimieren kannst in der Online-Masterclass Psychophysiologische Interaktion und Leistungssteuerung im Sport mit dem Schweizer Ernährungsdiagnostiker Jürg Hösli. Die Fortbildung findet in 3 Online-Modulen statt, die im März und April 2026 am Abend angeboten werden. Zusätzlich werden sie aufgezeichnet und euch für 1 Monat zum Intensivstudium zur Verfügung gestellt. Und nach Abschluss erhältst du natürlich ein Zertifikat von der BSBA Bewegungsakademie. Jürg Hösli war ja schon Gast bei uns im Podcast, aber einige Worte zu ihm. Er ist der Begründer der Ernährungsdiagnostik. Er hat bereits über 35 Olympiasieger und Weltmeister betreut. In dieser 3-teiligen Fortbildung zeigt er dir, wie auch du das volle Potenzial für dich oder deine Athleten freisetzt. Was lernst du in dieser 9-stündigen Masterclass? Du lernst, die psychologische Diagnostik mit der physiologischen Interpretation zu verbinden. Du verstehst, wie mentale Überlastung, Stress oder Überkontrolle den Körper bremsen und zu Leistungseinbußen führen können. Du nutzt evidenzerprobte Modelle wie das psychophysiologische Interaktionsmodell und das kompensatorische Adaptionsmodell. Außerdem arbeitest du mit dem Erbse-Fragebogen. Erbse ist ja sein Institut, sein Fortbildungsinstitut, mit seinen 26 Items, die systematisch diese Zusammenhänge auch sichtbar machen. Und das Wichtigste, Du übersetzt diese Muster direkt in die Praxis. Du lernst nämlich aus psychologischen Widersprüchen physiologische Konsequenzen abzuleiten im Training und darauf basierend gezielte Trainingsprozesse, Belastungsphasen und auch die Regeneration zu gestalten. In Modul 3 hast du die Möglichkeit, eigene Fälle mitzubringen aus dem Hobby- oder Hochleistungssport und gemeinsam individuelle Lösungsstrategien für deine Fallbeispiele zu entwickeln. Die Masterclass erstreckt sich über 3 Online-Termine im März und April und richtet sich an alle Trainerinnen, Coaches, Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, aber auch für dich natürlich, wenn du dein eigenes Training optimieren willst. Wenn das für dich interessant ist, dann schau auf die Website bewegungsakademie.at. Dort findest du alle Infos zu dieser dreiteiligen Masterclass und du findest auch den Link zu den Early Bird Tickets. Die gibt es nämlich jetzt vergünstigt für diese tolle Fortbildung. Also bewegungsakademie.at. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bei mir im Studio ist heute die Neurowissenschaftlerin Manuela Mazzedonia. Hallo Manuela.
Hallo Erich.
Ich freue mich, dass wir uns wieder hier online treffen. Wir hatten das letzte Gespräch ja so circa vor einem Jahr. Da warst du bei einer Veranstaltung von mir und hast 450 Leute hier unterhalten. Das war ganz toll. Und ich habe jetzt nachgeschaut. Ich habe, glaube ich, niemanden so oft interviewt wie dich. Und das hat damit zu tun, dass du so eine fleißige Autorin bist. Du hast jetzt nämlich schon wieder ein neues Buch. Und das ist der Anlass, warum wir uns treffen. Das heißt, koch dich klug.
Ja, danke schön. Ja. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass du mich nochmal einlädst, denn ich habe mir gedacht, vielleicht hast du schon genug von mir gehört.
Nein, immer wieder gerne. Okay. Lass uns vielleicht gleich kurz auf dein Buch zu sprechen kommen, Manuela. Was war denn deine ursprüngliche Idee bei Koch dich klug? Wie bist du darauf gekommen?
Meine ursprüngliche Idee war, dass ich Menschen, die für ihr Gehirn konkret etwas tun wollen, dass ich ihnen auch praktische Anleitungen gebe. Denn ich habe schon 2021 Ist dich klug geschrieben. Das ist ein Sachbuch, worüber wir seinerzeit auch ein Interview geführt hatten. Und viele haben mir auf das Sachbuch geschrieben, ja, aber was würden Sie mir empfehlen zu kochen, damit diese Prinzipien umgesetzt werden? Jetzt ist diese Idee in mir, sagen wir so, ein paar Jahre habe ich diese Idee herumgetragen. Und ich habe ein bisschen geschaut, was ich esse. Und es ist eigentlich sehr leicht zu realisieren. Und ich koche bewusst. Ich suche mir bewusst die Zutaten, stelle sie zusammen. Und es ist nicht so schwer und es ist auch nicht so aufwendig. Denn die meisten meinen, ja, sie müssen sich jetzt in Molekularbiologie auskennen und Astronautennahrung zusammenbrauen, damit ihr Gehirn gepflegt wird. Und so ist es nicht. Ja. Also man kann auch ganz gewöhnliche Gerichte der alpinen Küche, mit der ich aufgewachsen bin, die ich auch selbst betreibe, kochen. Und da wird unser Gehirn glücklich damit sein. Und meine Motivation war eben, eine Gebrauchsanleitung auch zu schreiben, damit man auch weiß, wie leicht es geht.
Ja, ich kenne das auch sehr gut von deinen Vorträgen. Da erklärst du ja auch den Teilnehmern, was man zu Hause schnell zubereiten kann, mit welchen Inhaltsstoffen, welche Gerichte dann auch dem Gehirn richtig gut tun. Und die Idee war ja auch bei diesem Podcast, weil wir über ein Kochbuch sprechen, dass wir das aufbauen wie eine Speisekarte. Und wir sind jetzt quasi bei der Vorspeise und später folgt dann noch Frühstück, Hauptgang und so weiter. Aber das nur so weit einmal für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie das auch richtig einordnen können. Wir kennen dich ja auch als Wissenschaftlerin aus deinen Büchern. Welche Rolle hat denn eigentlich die Wissenschaft jetzt in deinem Kochbuch?
Die Wissenschaft ist die Grundlage. Und jedes Buch, das ich schreibe populärwissenschaftliche Sachbücher, aber jedes Buch ist recherchiert wie ein echter Fachartikel, der durch einen Gutachtenprozess gehen muss. Das bedeutet, all das, was in meinen Büchern steht, ist nicht meine Meinung, sondern ist das, was ich mir erlesen habe, aus echten Fachartikeln, also nicht aus dem Internet irgendwo und nicht aus einem Buch, der irgendwer geschrieben hat, der mir gut vorkommt, sondern jegliche Behauptung, die im Buch steht, ist nachvollziehbar. Also ich habe immer eine kleine Zahl dahingesetzt und man kann mit dieser Zahl hinten bei den Referenzen nachlesen. Man kann sehen, also die Literatur, die ich verwende, ist begutachtet, ist veröffentlicht in echten Fachzeitschriften und ist auch neu. Das heißt also, ich zitiere nicht Artikel, die 40 Jahre alt sind, sondern suche mir die neuesten aus den Datenbanken der Wissenschaft heraus, fasse sie zusammen oder hole mir die relevanten Teile heraus, die für meinen Diskurs notwendig sind. Also ich will auch nicht die Leserinnen und Leser konfrontieren mit einer wissenschaftlichen Abhandlung. Ja, ich möchte nur dokumentieren, wo ich meine Informationen her habe und warum ich diese Dinge behaupte. Ja, es ist nicht meine Meinung, ich bin Wissenschaftlerin, sondern das ist das, was viele andere Leute recherchiert haben, erarbeitet haben, experimentiert haben, und das, daraus mache ich einen konzentrierten Saft, den kläre ich dann auch ab von allen wissenschaftlichen Termini, und das ist dann das, was ich in meine Bücher, in meinen Büchern präsentiere. Und das ist hier genau der Fall. Also die ganzen Verleger sind meistens nicht begeistert von der Idee, dass ich 30, 40 Seiten hinten brauche, nur für die Literatur. Und es ist oft auch ein Kampf, das durchzusetzen. Sie wollen nicht so viel Papier, so viel Seiten bedrucken, die eigentlich nicht zur Sache tun. Ja? Aber für mich sehr wohl. Ja? Also all das, was ich schreibe, ist Wissenschaft. Ja.
Ich finde auch, dass das ein sehr tolles Service ist, denn wenn man interessiert ist, neugierig ist, dann kann man beim einen oder anderen Kapitel oder bei der einen oder anderen Studie auch nachschlagen in der Originalstudie, weil du das eben hinten zitiert hast. Manuela, kommen wir zum Frühstück. Was sind denn deine Frühstück-Highlights oder was magst du dir gern, was auch schnell geht, wo man nicht zu viel Zeit braucht in der Früh, was aber auch gesund ist für unser Gehirn?
Ja, also ich frühstücke nicht immer dasselbe. Je nachdem, was ich dann an Tätigkeiten vorhab, es kann sein, dass ich, also, aber das Frühstück geht bei mir meistens sehr schnell. Ja, ich bin nach wie vor Italienerin, auch beim Frühstücken. Ja, meine Highlights, also das, was sehr schnell geht, ist, dass ich Getreide schrote, also Siebenkorn Getreide schrote, einweiche, das mache ich einmal in der Woche, einweiche, und am nächsten Tag in der Früh mixe ich das mit Honig und eigenem Joghurt und oft auch Nüssen und Obst dazu, also ein Apfel, und das ist sozusagen ein schnelles Frühstück, und ich freue mich immer aufs Aufstehen, weil ich gerne in der Früh sowas Gutes esse. Ja. Also was bei mir auf niemals am Plan steht, ist irgendein Riegel, ein Industrieriegel oder ein Energy Drink oder sowas. Also das habe ich noch nie gemacht, aber allein der Gedanke davor, also lässt mich davor schrecken. Also für mich ist immer eine natürliche Lebensmittelbasis das Relevante. Man kann natürlich auch einen guten Speck essen und dazu zwei Spiegeleier auf selbstgebackenem Brot. Das ist auch genauso wunderbar, je nachdem, was man gerne isst. Aber die Grundlage muss echtes Essen sein und nicht stark verarbeitete Industrielebensmittel sein. Zum Beispiel Toastbrot kommt überhaupt nicht in Frage, weil das eben so viele Zutaten enthält, so viele Konservierungsstoffe etc. Also das ist kein Highlight dann.
Ja, Haferflocken esse ich zum Beispiel auch sehr gerne. Geschrottetes Siebenkorn ist vielleicht noch einmal eine Stufe höher zu bewerten. Aber viele haben ja auch gern Eier als Frühstück. Wie siehst denn du das? Eier haben früher den Ruf gehabt, einen hohen Cholesterinspiegel auszulösen, aber ist das immer noch die Evidenz der Wissenschaft?
Ja. Ja, die Sache mit dem Cholesterin geht auf eine Studie zurück aus aus Ende der 50er Jahren, ja, die Seven Countries Study, wo Männer zwischen, ich glaube, 40 und 59, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, ich müsste selbst nachschauen, interviewt wurden auf ihre Essgewohnheiten und die haben angegeben, also in verschiedenen Ländern, also es waren Finnen dabei, es waren Amerikaner, es waren Japaner dabei und so weiter, also quer durch den Gemüsegarten. Und sie haben angegeben, was sie, also wie viele Eier sie essen. Und die Anzahl der Eier wurde in Bezug gebracht auf Cholesterin und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und man hat gesehen, je mehr Eier sie essen, umso mehr sind sie gefährdet. Andererseits, ja, wenn man jetzt ein bisschen in der Wissenschaft zu tun gehabt hat, weiß man, dass man einen Faktor, also Ei, nicht allein verantwortlich sein kann für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja? Und das weiß auch ein Laie irgendwie. Auf jeden Fall hat damals die Vereinigung der Kardiologen eine Empfehlung herausgegeben, maximal 3 Eier in der Woche. So, wenn man jetzt aber die Eier, also nicht aus Sicht der 60er Jahre anschaut und eine gute Analyse durchführt, weiß man, dass man im Ei, was das Gehirn anbelangt, sehr viel Cholin enthalten ist. Das ist die Vorstufe von einem wichtigen Botenstoff, Acetylcholin. Das ist unentbehrlich für Aufmerksamkeit, für Gedächtnis, also das heißt für Lernprozesse. Und ohne Acetylcholin können wir gar nicht lernen, können wir gar nicht aufmerksam sein. Also wir brauchen es unbedingt. Dann sind im Ei Omega-3-Fettsäuren, die wirken sich entzündungshemmend. Ganz, ganz wichtig, die meisten Menschen wissen nicht, dass wir permanent uns entzünden. Ja, das ist etwas, was nicht in der Vorstellung ist, weil man in der Vorstellung weiß, dass eine Entzündung wehtut. Jetzt, wenn man die Vorstellung hat, dass man sich entzündet, müsste etwas wehtun. Aber in diesem Fall, also bei Ernährung, handelt es sich um stille Entzündungen. Das heißt, die sind nicht schmerzhaft, aber sie verändern das Gewebe. Sie verändern auch das Gewebe des Gehirns. Ja. Und die Entwicklung eines entzündeten, also dauerhaft entzündeten Gewebes ist, dass man, dass sich Neurodegeneration einstellt. Das heißt, krankhafte zusätzliche Veränderung des Gewebes. Das heißt, Demenzerkrankungen kommen nicht von heute auf morgen, sondern müssen eine Grundlage haben. Und die Grundlage ist die Veränderung des Gehirngewebes. Also, Eier sind gut gegen Neurodegeneration. Ja, und dann enthalten sie aber auch zum Beispiel Vitamin B12, die Grundlage jeglicher Zelle im Körper, natürlich auch der Gehirnzelle. Und sie enthalten auch Selen und sie enthalten Folat. Von Selen hört man immer wieder, dass es so verjüngend sein soll. Und das ist in den Salben drinnen, so Kosmetiksalben, ja, die Frauen kaufen. Teurer kaufen, weil Selen verjüngend wirkt. Also die Schönheit, die kommt meistens von innen, also von dem, was man isst, und kann sie nicht aufgetragen werden. Also jede Menge Vorteile gibt es bezüglich Eier. Und man kann ruhig, heutzutage weiß man, ein Ei mindestens darf man essen am Tag. Also ich praktiziere es auch. Ich bilde mir ein, dass seitdem ich so viele Eier esse, dass ich auch wacher bin im Geist. Aber es kann auch Einbildung sein. Ja? Eine Person sagt gar nichts aus. Aber ich bilde mir ein, mein Gedächtnis hat sich auch ein bisschen verbessert. Ich meine, ich bin eine alternde Dame, ja, wie ich immer pflege zu sagen. Ich fange schon natürlich an zu merken, dass ich vielleicht vor 20 Jahren schneller war und mir alles leichter gemerkt habe. Und ich bilde mir, wie gesagt, ein. Ja, ist ja Einbildung, dass mir das hilft.
Sehr gut. Das heißt, wir haben sehr viele positive Effekte, die Eier unserem Gehirn bringen. Würdest du eigentlich eine Obergrenze festlegen? Ich habe nämlich einmal gelesen, dass Bodybuilder so 10 bis 20 Eier pro Tag essen, manche sogar 20 plus. Ich denke, das ist dann doch eine Spur zu viel, aber so bis zu 2-3 Eier am Tag, denke ich, da hast doch du nichts dagegen, oder?
Da gibt es überhaupt nichts einzuwenden. Es gibt auch zum Beispiel Carnitarier, ja, die leben grundsätzlich von rohem Fleisch, rohen Eiern, rohem Mark und sie essen schon mehrere Eier am Tag, auch 5, 6. Ich würde zum Beispiel nicht übertreiben. Ja? Eier schmecken mir ganz gut und ich esse im Durchschnitt sicher 1 am Tag, manchmal 2. Ja? Aber wieso soll man übertreiben? Ja? Also die Ernährung soll bunt sein. Ja, genau.
Ja, und vor allem, es gibt ja noch so viele andere Lebensmittel, die auch sehr gut schmecken. Was ja auch fast auf jeden Frühstückstisch kommt, ist Milch oder Milchprodukte. Soviel ich weiß, kaufst du ja gerne bei einem Bauern Rohmilch. Warum bevorzugst du Rohmilch gegenüber der anderen Milch, die man so im Geschäft bekommt, Manuela?
Also Rohmilch bedeutet, dass man diese Milch nie erwärmt hat. Also sie wird kühl gelagert und ich zapfe sie mir vom Milchautomaten ab. Aber sie wurde nicht pasteurisiert. Ja, also die Pasteurisierung bringt die Milchtemperatur auf 72 Grad und dadurch sterben die meisten Bakterien, die drinnen enthalten sind. Ja, wenn man alle abtöten will, muss man die Milch aufkochen. Warum ist dann die Milch nicht mehr so wertvoll, wenn man sie pasteurisiert? Aus Sicht des Gehirns. Ja? Aus Sicht des Gehirns sind in der Milch die Milchsäurebakterien, also Milchsäurebakterien sind jene Bakterien, die den Milchzucker in Säure verwandeln. Also wenn man eine frische Milch hat, ist sie süßlich, ja? Da ist da der Milchzucker noch zur Gänze vorhanden. In der Milch sind eben, also kommen von der Kuh, ja, kommen diese Milchsäurebakterien, die die Funktion haben, diesen Zucker zu verdauen und dadurch die Milch haltbar zu machen. Das heißt, wenn eine Milch sauer wird, ist sie nicht schlecht. Die Milch ist nur sauer geworden, weil die Milchsäurebakterien diese Aufgabe übernommen haben. Und ich kann mich immer noch von einer sauren Milch ernähren, wenn sie nicht sauer ist, nachdem sie abgekocht wurde. Also jeder von uns weiß, wie grauslich eine Milch ist, die im Kühlschrank vergessen wurde, im offenen Backerl. Ja? Dann macht man sie auf und das haut einen schon zurück, weil sie so stinkt. Ja? Genau, in so eine Milch hat die guten Bakterien umgebracht. Und die guten Bakterien wären die Milchsäurebakterien. Und dafür, wenn die weg sind, können sich die schlechten ansiedeln, die dann die Milch wirklich kaputt machen. Die kann man dann nicht mehr genießen. Ja? Aber tut man die Milch nicht pasteurisieren, also nicht erwärmen, dann bleiben diese guten Milchsäurebakterien enthalten. Und die braucht unser Gehirn für 2 Aufgaben. Milchsäurebakterien nehmen teil an dem Aufbau von Netzwerken, ja, das heißt im Gehirn, also wenn wir etwas lernen zum Beispiel, schalten sich Neuronen zusammen und bilden ein Netzwerk. Und dieses Netzwerk enthält die Information, macht sie abrufbar, wenn wir sie brauchen. Und jetzt ist es so, dass es sind Studien mit Mäusen durchgeführt worden, die keimfrei auf die Welt gekommen sind. Und sie haben nur keimfrei, das heißt, die sind genetisch modifiziert, dass sie selbst im Darm gar keine Milchsäurebakterien haben. Ja, ich habe das schon in 2 Büchern erklärt, also wie dieses Prozedere ist. Ich will jetzt die Hörerinnen und Hörer des Podcasts nicht langweilen, aber sie können das nachlesen. Auf jeden Fall, also Mäuse, die sozusagen komplett steril sind, können nicht lernen, sie können sich fast nichts merken. Und die gleichen Mäuse, die dann Pellets bekommen mit Milchsäurebakterien, haben wieder ein besseres Gedächtnis. Das heißt, also in der Gedächtnisbildung sind Milchsäurebakterien sehr, sehr relevant, wahrscheinlich grundlegend, ja, ohne es zu übertreiben. Was, und das ist nämlich die kognitive Seite der Milchsäurebakterien, warum wir sie zu uns nehmen müssen. Die andere ist, dass wir die Milchsäurebakterien für die Psyche brauchen. Für die Psyche, und zwar um Botenstoffe zu produzieren, die sonst nicht entstehen würden. Was meine ich damit? Wir haben im Darm Gehirnzellen. Das ist, man spricht immer vom Darm als zweites Gehirn. Und es ist wirklich so, im Darm haben wir neuroendokrinen Zellen. Das sind Gehirnzellen, die an der Wand des Darms angesiedelt sind. Was nämlich für Laien fast nicht vorstellbar ist, dass es so sein kann. Auf jeden Fall sind diese endokrinen Zellen in der Lage, Tryptophan auszuschütten. Tryptophan ist die Vorstufe von Serotonin. 90% des Serotonins, jenes Botenstoffes, den wir brauchen, um ausgeglichen zu sein. Ja? Also wenn man depressiv ist, hat man zu wenig Serotonin. Und ist man ausgeglichen, hat man einen guten Spiegel an Serotonin. Und das Serotonin kommt zu 10% von den Raphe-Kernen im Gehirn und zu 90% aus dem Darm. Was nämlich auch fast unbekannt ist, ja, dass der Darm einen Botenstoff fürs Gehirn produziert. Und zwar in der Vorstufe, ja, damit es durch den ganzen Körper reisen kann und dann im Gehirn erst umgewandelt wird, zu Serotonin gemacht wird. Und dieses Tryptophan wird aber nicht automatisch von den Gehirnzellen produziert. Also es ist kein mechanischer Vorgang, die sind dort und sie machen den Botenstoff, sondern sie müssen ein Signal bekommen von den Milchsäurebakterien. Also habe ich wenig oder zu wenig Milchsäurebakterien im Darm, bin ich gefährdet, dass ich depressiv werde, weil nicht genug Serotonin dann da ist. Das bedeutet, ich muss genug Milchsäurebakterien aufnehmen, und zwar nicht in der Form, von der viele sprechen, ja, in Form von Kapseln. Ja. Dann heißt es, ja, in der Kapsel sind, was ich, wie viele Millionen Bakterien von dem Stamm so und so. Ich habe es auch in Ist dich klug gut beschrieben und mit der Literatur belegt. Also wenn man jetzt Kapseln einwirft und die Bakterien, die in diesen Kapseln enthalten sind, den Darm erreichen, aber dort nicht in einer Symbiose sich niederlassen können. Also eine Symbiose ist eine Lebensgemeinschaft von Bakterien, Viren, Pilzen und so weiter. Und die bedingen das Leben voneinander. Also es ist nicht so, dass ein Bakterium für sich alleine leben kann und eben auch die Milchsäurebakterien nicht, ja, einzeln, sondern es müssen ihre Freunde da sein. Es muss die Symbiose da sein. Und wenn ich jetzt die Symbiose nicht habe, dann rutschen sie durch und die Kapseln haben gar keine Wirkung. Nehme ich Rohmilch zu mir, idealerweise in der Form von Sauermilch, also man nimmt ein Glas Rohmilch, man holt die gute frische Milch vom Stall idealerweise, man stellt sie in einen warmen Raum, sagen wir in der Küche, lässt sie stehen in der Küche so 24, je nach Temperatur der Küche, ja, 24, 48 Stunden, dann stockt diese Milch und die ist optimal, um diese Bakteriengemeinschaften zuzuführen. Ohne diese Bakteriengemeinschaften können die Milchsäurebakterien nicht überleben und sie können auch nicht das Signal an die Gehirnzellen im Darm schicken, sie mögen doch Tryptophan, also Vorstufe von Serotonin.
Okay. Eine wichtige Botschaft für alle, die fit bleiben wollen, trinkt Rohmilch zum Frühstück.
Ja, zum Frühstück oder ich mache das so, also Rohmilch verwende ich für alles, ja, alles, was ich brauche. Also ich trinke zwar nicht ein Glas Milch, weil ich mir immer denke, diese 200 Kalorien einfach so runterschütten. Ich schaue ein bisschen auf mein Gewicht, also es sind 200 Kalorien mehr am Tag und wenn es Tage gibt, so wie heute, wo ich mich fast nicht bewege, die legen sich früher oder spät an. Ja. Aber ich empfehle zum Beispiel, sich diese Sauermilch zu machen. Die Bauern, früher haben sie alle gehabt in der Stube. Also ich habe Bauernfreunde, die mir erzählen, ja, mein Vater hat es immer am Bankerl stehen gehabt oder meine Oma. Und man kann es auch versüßen mit Honig zum Beispiel. Das ist wie ein Joghurt eigentlich. Also es ist vielleicht nicht so cremig, ja, aber wie ein Joghurt, wie ein Milchpudding, ist ein bisschen leichter vielleicht. Also mit Joghurt. Und ich tue zum Beispiel in die Sauermilch tue ich auch immer frische Früchte und mache meinen Smoothie draus. Frische Früchte. Beeren idealerweise, also wenn ich die Beeren im Garten habe, und sonst nehme ich sie aus dem Tiefkühler und mache einen Smoothie mit Honig. Und das ist ganz angenehm zum Trinken und da weiß ich, ich tue wirklich etwas für mein Gehirn.
Ja, liebe Manuela, vielen Dank für den ersten Teil des Interviews und meine lieben Hörerinnen und Hörer, das Interview ist so lange geworden mit Manuela Mazzedone, dass wir es auf zwei Teile geschnitten haben. Heute haben wir uns über die Vorspeise unterhalten und über das Frühstück und im nächsten Teil erfährst du mehr über das Mittagessen, das Abendessen und auch über das Dessert. Der zweite Teil, der kommt demnächst. Vergiss also nicht, meinen Podcast zu abonnieren, dann versäumst du den zweiten Teil sicher nicht. Bevor wir aber ganz zu Ende kommen, habe ich noch einen zweiten Fortbildungstipp für dich, der extrem spannend ist. Und den möchte ich dir jetzt zum Abschluss noch mitgeben. Am 24. Februar 2026 veranstaltet die BSBA Bewegungsakademie eine Fortbildung mit der promovierten Sportwissenschaftlerin und Bewegungstherapeutin Dr. Romana Buchecker. Der Fortbildungstitel The Female Code – Hormone, Kraft und Körperintelligenz – die Wissenschaft hinter effektivem, gesundem Training für Frauen. The Female Code vereint aktuelle Erkenntnisse aus Trainingswissenschaft, Endokrinologie, Psychologie und Neurophysiologie zu einem differenzierten, praxistauglichen Modell für modernes, weiblich orientiertes Training. Im Fokus stehen das fein abgestimmte Zusammenspiel aus Hormonen, neuromuskulärer Steuerung, Körperwahrnehmung und mentaler Leistungsfähigkeit. Der Workshop zeigt, wie Frauen ihr Training sinnvoll an physiologische und psychische Rhythmen anpassen können, ohne starre Regeln, sondern evidenzbasiert, flexibel und alltagsnah. Das heißt, in erster Linie geht es um Training für Frauen, aber auch Trainer, die Frauen trainieren, sollten über dieses Thema Bescheid wissen. Du lernst körperliche und mentale Signale präziser zu interpretieren, Trainingsprozesse individuell zu steuern und dadurch Kraftaufbau, Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit optimal zu fördern. Als promovierte Sportwissenschaftlerin und Bewegungstherapeutin verbindet Romana Buchecker fundierte wissenschaftliche Expertise mit moderner Gesundheitsförderung. Ihre Schwerpunkte liegen auf Hormone, Körperintelligenz, Stressregulation und zyklusadaptivem Training. Und genau diese Perspektiven prägen die Inhalte dieses Workshops. Mit über 10 Jahren internationaler Erfahrung in Forschung und Lehre entwickelt Romana die Trainings- und Präventionsprogramme. Sie lehrte an Hochschulen in Österreich und Deutschland und arbeitete auch für das Gesundheitsministerium in Neuseeland. Ihr Zugang ist konsequent interdisziplinär. Bewegung, Psychologie, Pädagogik und moderne Gesundheitswissenschaften greifen ineinander und machen die Inhalte sowohl wissenschaftlich fundiert als auch unmittelbar anwendbar. Für alle, die Training für Frauen auf ein neues Level heben wollen. Evidenzbasiert, körperintelligent und zukunftsorientiert. Ja, wenn dich diese Fortbildung interessiert, dann schau auf bewegungsakademie.at und sichere dir jetzt eines der limitierten und vergünstigten Early Birds Tickets, solange der Vorrat reicht. Die Tickets für diese Fortbildung, aber natürlich auch für die Fortbildung mit Jürg Hösle, die wir eingangs promoted haben, die eignen sich natürlich auch perfekt für ein Weihnachtsgeschenk. Es gibt kein besseres Geschenk als die persönliche Weiterentwicklung in eine professionelle Richtung oder in eine Professionalisierung von dir selbst oder auch von deinen Freundinnen und Freunden. Wie gesagt, jetzt findest du noch vergünstigte Tickets vor Weihnachten und ich freue mich, wenn du dabei bist.
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.